Ja, herzlich willkommen bei Ohne Ausrede, dem Live-Talk von Stimme TV. Schön, dass Sie heute wieder mit dabei sind. Und wir freuen uns ganz besonders über einen Gast, der derzeit wahrlich viel zu tun hat. Bundesaußenministerin Annalena Baerbock, die Spitzenkandidatin von Bündnis 90 Die Grünen. Schön, dass Sie da sind in Heilbronn.
Herzlichen Dank für die Einladung.
Ja, wir haben unglaublich viel zu besprechen nach diesem Wochenende. Ich glaube, die Themen liegen auf der Hand. Und Sie werden natürlich auch gut informiert über den Newsletter aus der Chefredaktion der Heilbronner Stimme. Unter der eingeblendeten Adresse können Sie jederzeit natürlich alle Informationen erhalten. Und wir begrüßen an dieser Stelle natürlich auch die vielen Zuhörer, die auf Podcast unser Gespräch mit anhören. Ja, wir hatten ein Wochenende, das noch nachhalt. Sie waren natürlich live dabei bei der Sicherheitskonferenz in München. Wir haben J.D. Vance gehört, wir haben die Ankündigungen von Donald Trump gehört. Mal ehrlich, sind die USA wirklich noch ein Verbündeter, wenn man das gehört hat?
In ihrem Eigeninteresse sollten sie es sein. Ich glaube, das Wichtige ist, und dafür habe ich auch auf dieser Konferenz geworben, dass wir uns klar machen müssen, dass das eine andere Art von Regierung ist. Das können wir jetzt gut oder schlecht finden. Es ist jetzt einfach die Realität. Und diese Regierung setzt auf Tempo, aber damit auch auf Disruption. Also ganz bewusst immer mal einen rauszuhauen und dann zu sagen, war anders gemeint. Es gibt unterschiedliche Verhandler, jetzt auch für den Frieden in Europa. Ich habe den Außenminister getroffen, den Sonderbeauftragten Kellogg, den Vizepräsidenten Vance. Und dann gibt es aber noch zwei andere Akteure, die währenddessen wieder andere Dinge gesagt haben. Und deswegen ist es für uns als Europäer jetzt am allerwichtigsten, uns nicht Kürre machen zu lassen, sondern, und das habe ich als deutsche Außenministerin getan mit all meinen europäischen Kollegen, zu sagen, wir stehen ein für unsere europäische Sicherheit, für unseren Frieden. Und ein Scheinfrieden oder ein vermeintlicher Deal, der keinen Frieden sichert, sondern nur eine Vorbereitung für einen nächsten Krieg ist, den können Europäer nicht mitgehen, sondern uns geht es um dauerhaften Frieden. Und das heißt aber dann auch selber, mehr Verantwortung für diesen Frieden zu übernehmen.
Dennoch sieht man ja, morgen trifft sich der russische Außenminister Lavrov mit der US-Delegation zum ersten Verhandlungen. Da sind keine Europäer mit dabei, da sind die Ukrainer nicht mit dabei. Haben Sie wirklich noch die Hoffnung, dass Europa mit einbezogen wird?
Es geht nicht um Hoffnung, sondern wir müssen als Europäer selbstbewusst für unsere Werte und Interessen einstehen. Das ist in manchen Situationen nicht bequem, aber es gibt für mich keine andere Alternative. Und deutlich zu machen, ohne Europa kann es ja gar keinen Frieden geben. Ohne die Ukraine kann es gar keinen Frieden geben. Und gerade auch dieses Treffen, was jetzt morgen vermeintlich stattfinden soll. Ich war letzten Donnerstag in Paris bei einer Konferenz mit den Arabern. Da saß der saudische Außenminister neben mir, der gesagt hat, oh ja, dass es bei uns stattfindet, haben wir auch gerade in der Zeitung gelesen. Und das sind jetzt keine Ausreden, so heißt ja Ihre Sendung, sondern es ist wichtig, das im Blick zu haben, um dann auch aus einer gemeinsamen Stärke und Entschlossenheit handeln zu können. Weil zum Beispiel, als es Vorschläge des Trump-Präsidenten oder des US-Präsidenten Trump gegeben hat für Nahost, die inakzeptabel waren, haben alle arabischen Nachbarländer, vor allem die Golfstaaten, sofort gesagt, das geht nicht. Vertreibung der Palästinenser aus Gaza ist ein No-Go. Wir Europäer, ich persönlich und der Bundespräsident haben gesagt, das geht nicht. Damit war eine geschlossene Haltung da. Und dann hat der US-Präsident auch dann wieder über was anderes gesprochen. Auch das ist jetzt wieder nicht gut oder schön oder wie auch immer. Aber es macht halt deutlich, dass wir selber schnell sind, klar sind und selbstbewusst mit anderen Partnern wie Golfstaaten für unsere eigenen Interessen eintreten.
Es war ja absehbar, dass Trump die Präsidentenwahl gewinnen kann, um es mal vorsichtig auszudrücken. War Europa, war die internationale Politik zu unvorbereitet? Ganz konkret, haben Sie im Vorfeld auch Kontakte zu Republikanern knüpfen können, um sich darauf einzustellen?
Ja, und zwar intensiv. Aus Trump 1 haben wir alle gemeinsam gelernt und dann erst recht nochmal nach dem 24. Februar vor 3 Jahren, als Putin Russland überfallen hat. Da haben wir als Deutsche vor allen Dingen mit dieser Zeitenwende deutlich gemacht, wir müssen als Europäer viel mehr in unsere eigene Sicherheit investieren. Ich als Grünen Außenministerin habe gesagt, es gibt Situationen, wenn die Welt sich ändert, dann muss auch die Politik sich ändern. Deswegen haben wir unseren Kurs auch mit Blick auf Militärunterstützung komplett verändert, weil das unserer eigenen Sicherheit diente. Die Ausgaben in unsere eigene Bundeswehr, auch das war früher ein No-Go, deutlich gemacht, wir müssen investieren und zwar nicht zulasten der sozialen Sicherheit, weil darauf zielt ja Putin, dass er uns von innen destabilisiert, sondern beides muss Hand in Hand gehen. Deswegen war ich die Erste, die schon letztes Jahr auf der Münchner Sicherheitskonferenz deutlich gemacht hat, die Schuldenbremse darf keine Ausrede dafür sein, dass wir in den Frieden investieren, sondern wir müssen auch die Finanzmittel bereitstellen, damit wir eben mehr Verantwortung als Europäer übernehmen können, weil voraussehbar war, dass die Amerikaner, auch schon die Biden-Administration, sagen, die Europäer müssen mehr liefern. Und ich war jetzt ganz persönlich zum Beispiel auch vor anderthalb Jahren ganz bewusst in Texas beim Republikaner-Gouverneur, der vieles ganz, ganz anders sieht als wir Europäer, aber dort zu Besuch, enger Vertrauter von Trump, um eben schon vor zwei Jahren und darauf dann mit anderen Gesprächspartnern aufzubauen und deutlich zu machen, zum Beispiel dann dort auch in Texas, hier sind hunderte von Firmen, die viele Arbeitsplätze sichern, wenn zum Beispiel die USA aus der NATO ausscheiden sollten, dann werden deutsche Großfirmen nicht mehr so investieren können in den USA, wie sie das vorher konnten. Und das heißt auch immer wieder deutlich zu machen, was ist denn im Interesse einer republikanischen US-Politik? Ihnen geht es ja vor allen Dingen darum, die Kosten in Ihrem eigenen Land runterzubringen. Und wenn wir sie dafür Europa verlieren, dann wäre das ökonomisch für Sie fatal.
Jetzt haben wir heute das Treffen der Regierungschefs in Paris. Wird da ein konkretes Signal ausgesendet? Haben Sie da schon irgendwelche Informationen oder bleibt es dabei ein paar beschwörenden Formeln?
Das wichtige Treffen in Reaktion auf die Ankündigung der US-Administration war letzten Mittwoch in Paris, als sich fünf europäische Außenminister, Deutschland, dann die Franzosen natürlich, Großbritannien, die Polen und die Briten getroffen haben, um an diesem Abend noch deutlich zu machen, wir stehen eigen für unsere Sicherheit und für unseren Frieden. Wir lassen uns als Europäer nicht spalten. Und das klingt so simpel. Aber genau das war das Problem bei Trump 1, dass Europäer gegeneinander ausgespielt worden sind, dass die Briten jetzt so klar und deutlich sagen, das ist auch unser Kontinent, selbst wenn wir kein EU-Mitgliedstaat mehr sind. Aber wir werden in die Sicherheit investieren. Das war die klare Botschaft von uns gemeinsam. Wir werden uns als Europäer nicht spalten lassen, sondern wie vor drei Jahren, wo auch alle gesagt haben, nachdem Putin die Ukraine angegriffen hat, oh Gott, das kann Europa gar nicht leisten, waren dann alle überrascht von der Entschlossenheit und Geschlossenheit. Und das braucht es jetzt auch von den europäischen Staats- und Regierungschefs, die deutlich machen, es passt kein Blatt zwischen uns Europäer. Wir werden den Frieden dauerhaft sichern und keinen Scheinfrieden oder Diktatfrieden akzeptieren.
Sie haben die Briten angesprochen. Premierminister hat gestern schon angekündigt, man werde beim eventuellen Friedensprozess auch Soldaten in die Ukraine entsenden, die den dann eben absichern sollen. Schweden hat sich entsprechend heute geäußert. Ist es nicht klar, dass Deutschland sich da auch beteiligen muss, wenn es so weit kommt?
Soldaten stehen im Moment überhaupt nicht zur Debatte. In dieses Kriegsgeschehen kann keiner Soldaten hineinschicken. Wir haben bereits im Dezember beim NATO-Treffen der Außenminister deutlich gemacht, dass wir natürlich unterschiedliche Elemente des Friedens brauchen. Das kann auch eine Friedensmission am Ende sein. Aber das hängt ja alles damit zusammen, worauf lässt sich Putin ein? Wenn Putin erkennen würde, dass das ein Volldesaster war, seine Truppen zurückzieht, ist es was ganz anderes, als wenn wir einen Frozen Conflict hätten, also einen eingefrorenen Konflikt. Wir haben stark dafür geworben, für die NATO-Mitgliedschaft und die EU-Mitgliedschaft, weil das wäre der allerbeste Schutz. Deswegen auch gegenüber den Amerikanern deutlich gemacht, das vom Tisch zu nehmen. Das ist doch keine Stärke Amerikas, sondern damit würde man ja Putin hinterherlaufen. Und deswegen ist für mich so wichtig, auf das Jetzt zu fokussieren und zu konzentrieren und die Ukraine weiter zu stärken, weil ein dauerhafter Frieden wird es nur mit Stärke der Ukraine und der Europäer geben.
Muss es nach den Ankündigungen von Trump jetzt nicht noch mehr Europa geben, auch dahingehend, wenn er eventuell Truppen hier aus Deutschland abzieht, aus Europa abzieht, was ja durchaus im Raum steht. Wie sind da die Gedankenspiele, eine gemeinsame europäische Armee zu bilden?
Wir brauchen eine Verteidigungsunion. Ja. Auch das haben wir Europäer in den letzten drei Jahren deutlich gemacht und die Schritte dafür in den letzten anderthalb Jahren eingeleitet. Das heißt, gemeinsame Finanzierung und Beschaffung von Rüstungsgütern. Das ist dann Verteidigungsmaterial. Wir brauchen eine funktionierende Abschreckung. Wir haben gesehen, dass uns irgendwas auf Papier nicht weiterhilft. Also traurigerweise gab es zum Beispiel Lieferungen, um es jetzt mal einmal ganz konkret zu machen, auch für die Zuschauerinnen und Zuschauer, dass Niederlande und Deutschland Panzerhaubitzen, das ist auch ein Verteidigungssystem, gemeinsam eigentlich produziert hat. Wir haben den einen Teil gebaut, die Niederländer den anderen. Und dann haben wir es den Ukrainern geliefert. Und dann haben die gesagt, was ist das denn jetzt? Aber auf unserem Verteidigungssystem, wir können, die Munition passt jetzt doch nicht, weil eine kleinste Schraube dann fehl war. Wir hatten das große Glück, dass wir Jahrzehnte hier in Frieden gelebt haben, dass all das gar nicht zum Einsatz gekommen ist. Jetzt verteidigt die Ukraine nicht nur unseren Frieden, sondern sie testet sozusagen die Funktionsfähigkeit der europäischen Verteidigung. Daraus haben wir viel gelernt, daraus haben wir sehr viel modernisiert. Und das muss jetzt Hand in Hand als Europäer genutzt werden. Und deswegen war mein Vorschlag, den auch die EU-Kommissionspräsidentin von der Leyen am Wochenende noch mal aufgegriffen hat, so wie bei Corona oder in der Euro-Krise. Nicht nur Maastricht-Kriterien lockern, sondern da hat man ja gemeinsame Anleihen aufgenommen und so sagt, bei so einer Gesundheitskrise investieren wir Hunderte von Milliarden in unsere Gesundheitssicherheit und jetzt müssen wir die gleiche Summe stemmen für die Sicherung unseres Friedens in Europa. Und das ist der europäische Beitrag, den wir jetzt gemeinsam leisten müssen.
Zweites wichtiges Thema, auch am Wochenende traurigerweise Thema Terror, die ganzen Geschehnisse, die wir zuletzt hatten, Aschaffenburg, München, Migration, es wird ja alles in einen Topf geworfen mittlerweile. Der österreichische Innenminister in Villach gab es gestern auch nochmal eine ähnliche Attacke von einem syrischen Asylbewerber. Er fordert eine anlasslose Massenüberprüfung von Syrern und Afghanen. Also wie kann man denn konkret den Menschen die Ängste jetzt nehmen in dieser Situation, in der sich ganz offensichtlich auch diese Vorkommnisse häufen?
Indem wir unsere innere Sicherheit stärken. Dazu hat Robert Habeck für uns nochmal einen Vorschlag gemacht, weil wir gesehen haben, dass bei diesen furchtbaren Anschlägen in den letzten Monaten es Vollzugsdefizite gegeben hat zwischen Behörden, die Informationen hatten, sie dann aber nicht zusammengetragen haben. Und das darf natürlich nicht passieren, dass wir zugleich 170.000 Haftbefehle haben, die nicht ausgeführt werden, weil es zu wenig Sicherheitsakteure gibt, gerade auch schnelle Gerichtsentscheidungen bei der Polizei. Polizistinnen und Polizisten schieben massenhaft Überstunden. Das heißt, Investitionen in unsere eigenen Sicherheitsbehörden. Dass wir die modernen Technologien viel stärker nutzen. Automatische Gesichtserkennung, das, was im Internet möglich ist und Konzerne machen, das müssen natürlich auch Sicherheitsbehörden können. Das hat die Union leider im Bundesrat bisher blockiert. Das müssten wir anders angehen. Und dann haben Sie es angesprochen, das ist aus meiner Sicht zentral, dass wir nicht alles in einen Topf werfen. Weil auch das ist das Ziel von Islamisten, von Rechtsextremisten und auch von Akteuren wie Putin, unsere Gesellschaft zu spalten, in den Menschen zwischeneinander Angst zu schüren. Und genau deswegen werbe ich so dafür, dass wir die Kraft finden, so wie wir deutlich machen, Schwerstverbrecher, die das Asylrecht missbrauchen, haben in Deutschland nichts verloren und müssen abgeschoben werden. Wir haben dazu ja auch einen Abschiebeflug nach Afghanistan gemacht. Und auf der anderen Seite die Tausenden von Menschen, die genau vor solchen Extremisten, Islamisten Schutz gesucht haben, die mittlerweile in unseren Hotels, Restaurants, aber auch IT-Büros, in Krankenhäusern arbeiten. Die haben hier nicht nur ein Recht auf Schutz, sondern Deutschland braucht die Menschen. Und wenn wir jetzt alle über einen Kamm scheren und zwischen einem afghanischen Islamisten und einem 12-jährigen Mädchen aus Afghanistan, was hier zur Schule geht, nicht mehr unterscheiden, dann spielen wir das Spiel derjenigen, die unsere Demokratie zerstören wollen, mit. Und das wäre genau der falsche Plan. Und deswegen die Kraft der Differenzierung, gerade in diesen schwierigen Situationen zwischen innerer Sicherheit, dem Asylrecht und einer Migrationspolitik, wo wir Tausende von Fachkräften in Deutschland brauchen.
Jetzt haben Sie es angesprochen mit den Abschiebeflügen. Heute gab es wohl einen in den Irak. Gibt es natürlich gleich die Vorwürfe. Naja, kurz vor den Wahlen gibt es mal wieder einen Abschiebeflug. Das war mit Afghanistan ähnlich vor der Landtagswahl. Es sind doch viel zu wenige, wenn man sieht, wie viele eigentlich abschiebepflichtig wären, auch die Straftäter. Braucht es nicht auch ein Signal, das hat Markus Söder gestern gefordert, dass sie direkte Verhandlungen mit Afghanistan, mit den Taliban führen, um diese Abschiebeflüge einfacher zu machen?
Ich möchte auf den ersten Teil kommen und dann danach nochmal auf den zweiten Teil der Frage. Beim ersten Teil, ich meine, wenn man ständig alles schlecht redet, und ich meine, Opposition kritisiert natürlich die Regierung, das macht jede Opposition. Aber in Momenten, wo Deutschland zusammenstehen muss, weil es um unsere Sicherheit geht, halte ich es wirklich für falsch, zum Teil auch mit aus Unkenntnis oder ich weiß es nicht, immer wieder falschen Argumenten zu hantieren. Diese Unterstellung, es hätte keine Abschiebung zuvor gegeben, ist einfach faktisch falsch. Diese Bundesregierung hat zum ersten Mal ein Migrationsabkommen geschaffen mit Ländern, damit damit die ihre Staatsangehörigen und gar nicht nur Straftäter, sondern diejenigen, die kein Recht auf Asyl haben und aus anderen Gründen gekommen sind, zurücknehmen. Das haben wir mit Kenia gemacht, das haben wir mit Ghana gemacht, das haben wir auch mit Irak gemacht. Vorher hat es 16 Jahre CDU nicht auf die Reihe bekommen, weil sie nicht verstanden haben, dass man dafür natürlich auch die Herkunftsländer braucht. Deswegen dieser Flug in den Irak ist ein Teil unserer Migrationsabkommen, die wir mit den Ländern geschlossen haben. Und dafür braucht man auch Vertrauen. Dass wir uns im Irak wiederum so engagieren, dass der IS sich nicht ausbreitet, mit einer deutschen Außenpolitik, die Verantwortung dafür nimmt, dass auch deutsche Staatsangehörige beim IS gekämpft haben. Und das schafft das Vertrauen, dass diese Staaten jetzt ihre Angehörigen auch stärker zurücknehmen. Das Gleiche mit der Türkei. Auch da haben wir jahrelang eben keine Rückkehr gehabt. Jetzt in der Zusammenarbeit mit der Regierung funktioniert das besser. Jetzt der zweite Teil der Frage, weil ich ja deutlich gemacht habe, man kann nicht einfach nur sagen, die müssten mal zurück, so wie Markus Söder, sondern sie müssen praktisch hier an dem Land auch ankommen. Die Taliban sind ein anderes Regime als die türkische Regierung, die irakische und viele, viele andere. Sie sind ein Terrorregime. Ein Terrorregime wie Assad zuvor. Und auch da gab es einige in der Union, zum Beispiel nicht nur einen Herrn Söder, sondern einen Jens Spahn, der noch ein paar Tage vor dem Sturz von Assad und sogar zwei Tage danach gesagt hat, man hätte dem mal die Hand reichen müssen. Hätte es dann diese Entwicklung gegeben, die wir jetzt haben in Syrien, dass Menschen sagen, wir wollen freiwillig zurück, weil wir wollen in unsere alte Heimat kommen. Also mit Islamisten gemeinsame Sache zu machen, das schafft nicht mehr Sicherheit, sondern das gefährdet unsere Sicherheit. Das ist genau das Ziel. Und deswegen kann man eben mit diesen Akteuren nicht agieren wie mit anderen Ländern, zum Beispiel Irak, Kenia oder Usbekistan, sondern muss gucken, dass die Einzelfälle von den Schwerstverbrechern, dass wir diese Menschen aus Deutschland loswerden, aber dabei nicht das Kind mit dem Bade ausschütten und plötzlich ein Terrorregime wie die Taliban anerkennen und damit bei uns hier die eigene Sicherheit in Gefahr bringen.
Die wollen ja im Gegenzug eine konsulare Vertretung in Deutschland, wenn ich das richtig verstanden habe, das lehnen Sie dann ab?
Also ich glaube, auch ein Markus Söder sollte sich noch mal fragen. Kein Land auf der Welt, außer Iran und andere Schurkenstaaten, haben dieses Terrorregime der Taliban anerkannt und sagen, wir machen hier mal wieder neue Beziehungen miteinander. Und jetzt soll Deutschland, anders als andere Länder auf dieser Welt, auch gerade arabische Länder, ich meine, die verachten diese Islamisten, die haben die Muslimbrüder in ihren eigenen Ländern, die sagen, wir müssen uns gegen diese islamistischen Terroristen wehren. Und dann kämpfen wir oder stehen wir nicht an der Seite von Ägypten, von den Golfstaaten, wo wir nicht immer einer Meinung sind, aber sagen, wir machen jetzt eine eigene Strategie und erkennen irgendwelche islamistischen Regime an. Damit würden wir alles kaputt machen, was wir in der Vergangenheit aufgebaut haben. Ich habe gerade dafür geworben, dass die neue syrische Regierung der Anti-Daesh-Koalition, also dieser Anti-IS-Koalition, wo Amerikaner drin sind, Europäer, aber zum Glück auch viele arabische Staaten, Golfstaaten, dass die neue syrische Regierung dort integriert wird, damit wir gemeinsam den Islamismus in Syrien bekämpfen. Und wie gesagt, da würden sich alle IS-Kämpfer freuen, die Taliban freuen und dann auch noch die Russen sehr freuen und der Iran, wenn wir dann zeitgleich genau so eine Anti-IS-Koalition kaputt machen, indem man plötzlich sagt, man arbeitet mit den Taliban zusammen.
Ja, USA, Migration, Verteidigung, alles wichtige Themen. Ein bisschen gerät in diesem Wahlkampf, das ist wahrscheinlich auch das Problem bei uns Medien, die Themen aber aus dem Fokus, die die Menschen natürlich noch viel stärker beschäftigen. Wir sind im zweiten Jahr in der Rezession in der Wirtschaft. Die Menschen haben Befürchtungen, haben Ängste um ihren Arbeitsplatz. Wie soll da der Turnaround gelingen, um die Wirtschaft, immerhin haben wir einen grünen Wirtschaftsminister, wieder in Schwung zu bringen?
Danke, dass Sie das auch mit ansprechen, weil das treibt mich wirklich um, auch wieder, wenn man viel in der Welt unterwegs ist, weil man die Strategien von Autokraten, die unsere liberalen Demokratien kaputt machen wollen, dann nochmal viel deutlicher hört und zum Teil auch sieht, dass eine starke Wirtschaft, ein starker Sozialstaat aus Ängste mit Sicherheitspolitik zusammenhängen. Und wenn wir dann immer nur über Sicherheitspolitik reden, die ist absolut wichtig und vergessen, dass wir unseren Wirtschaftsstandort stärken müssen und unsere soziale Sicherheit, dann sind wir ebenso verletzlich. Und daher war es so wichtig, dass der grüne Wirtschaftsminister deutlich gemacht hat, in dem Moment, wo Putin uns angegriffen hat, militärisch als Europäer, dass wir aus der Naivität aussteigen, dass wir glauben, Wirtschaftspolitik, Energiepolitik, das sei alles in einer rosaroten Welt, sondern dass auch mit Wirtschaftspolitik Sicherheitspolitik betrieben wird. Dass wir Schluss gemacht haben mit Öl und Gas aus Russland, weil es uns erpressbar gemacht hat. Und stattdessen voll investiert haben in erneuerbare Energien, dass wir erstmalig 60% erneuerbaren Strom, also Strom hier made in Deutschland und nicht abhängig von irgendeinem anderen Akteur oder gar Regime im Netz haben, trägt zu unserer Sicherheit bei. Jetzt, und das war eben die große Herausforderung, dass vorher die Wirtschaftslage schon nicht gut war und mit dem russischen Angriffskrieg natürlich nochmal, und zwar bewusst von Putin, herausgefordert worden ist. Die Energiepreise sind durch die Decke gegangen. Deswegen haben wir eine Entlastung auf den Weg gebracht für Unternehmen, aber auch Privathaushalte, wie niemand sonst in Europa. Und das wollen wir jetzt dauerhaft sichern auf die Frage, was wollen wir tun? Die Strom- und Energiepreise müssen runter für die Haushalte, dass das Leben für jeden bezahlbar ist, aber gerade auch für die Unternehmen, hier auch im schönen Heilbronn, die Unternehmen, die großen Industrieunternehmen, aber genauso das Handwerk, die Bäckereien. Und dafür wollen wir Investitionsgarantien geben und zugleich den Strompreis von unterschiedlichen Umlagen entlasten, zum Beispiel mit Blick auf die Netzentgelte.
Sprechen Sie die Region an. Wir sind zwar auf dem Weg zur Wissensstadt und das Thema künstliche Intelligenz, das wissen Sie, spielt hier auch eine große Rolle, dank dieses KI-Parks, der entsteht. Aber die klassischen Industriezweige, die haben Ängste. Automobilbau haben wir hier bei uns vor der Haustür mit Audi, mit dem Audi-Werk. Immer mehr Automobilhersteller sagen, das Aus für den Verbrenner muss noch hinausgezögert werden. Wir schaffen die Transformation nicht. Ist das für Sie noch eine Alternative?
Nein. Und zwar, weil ich den Automobilstandort Deutschland erhalten möchte. Die Arbeitsplätze, die Wirtschaftskraft, die großen Automobilkonzerne hier sind das Rückgrat auch unseres Wohlstands in Deutschland. Und die Mutlosigkeit, die es von der Vorgängerregierung gegeben hat, gerade unter der CDU. Gucken wir mal, das ist alles ein bisschen schwierig, machen wir lieber die Augen zu und bauen weiter auf das Alte. Dieses Desaster haben wir schon mal erlebt, als wir mit Blick auf Digitalisierung plötzlich eine große Datenflut erlebt haben. Und dann haben drei Infrastrukturminister der CSU hintereinander weggesagt, ach, bauen wir mal lieber die Kupferkabel auf, anstatt zu sehen, die Welt hat sich verändert, wir brauchen neue Technologien wie Glasfaser. Das Desaster mit dem Internet hier in Deutschland ist dem geschuldet, dass man nicht die Kraft hatte zu sagen, wenn die Welt sich ändert, müssen wir in neue Technologien investieren. Diese Kraft haben wir gefunden mit Blick auf auch die Wende im Industriestandort Deutschland klimaneutral zu schaffen, die Grundlagen dafür zu bauen. Grünen Stahl. Stahl ist nur noch wettbewerbsfähig, wenn er klimaneutral ist in der Welt. Deswegen sagen mittlerweile Stahlhersteller, auf keinen Fall dürfen wir eine Rolle rückwärts machen. Wir brauchen den grünen Wasserstoff. Automobilhersteller. Wenn in China, wenn in den USA, wenn überall sonst auf Elektromobilität oder Klimaneutralität, ja, es gibt ja eine Technologieoffenheit, das kann sich jeder selber aussuchen, aber auf klimaneutrale Fahrzeuge gesetzt wird, dann sagen wir, wie bei den Kupferkabeln, nee, wir machen es ganz anders als der Rest der Welt. Wir haben jetzt schon ein bisschen den Anschluss verloren. Da sollen die deutschen Automobilhersteller auf den Verbrennungsmotor setzen, damit sie dann in 10 Jahren das aushaben. Das ist das Gegenteil von einem zukunftsfähigen Wirtschaftsstandort. Und wir haben das als Europäer gut gemacht. Der Kanzler hatte da eine andere Meinung als wir Grünen, aber wir haben uns durchgesetzt in Europa, zum Beispiel mit den Zöllen auch gegenüber China, dass die unseren Markt nicht mit billigen Elektroautos fluten dürfen, sondern zum Schutz der deutschen und europäischen Automobilindustrie deutlich gemacht haben, wir wollen, dass die deutschen Automobilhersteller wettbewerbsfähig sind in den Autos der Zukunft. Und das müssen wir jetzt maximal weiter ausbauen.
Wenn Sie die Automobilbranche ansprechen, jetzt drohen natürlich Milliardenstrafzahlungen für die Hersteller, weil die CO2-Flottenobergrenzen ab 25 gelten. Immer mehr wird gefordert und ganz offensichtlich hat sich Frau von der Leyen da auch ein bisschen bewegt, dass die ausgesetzt werden sollen. Finden Sie das richtig?
Wenn man ohnehin schon nicht mehr ganz vorne mit dabei ist bei Zukunftstechnologien, da muss man sich halt eine Frage stellen, haben wir den Anspruch, wieder vorne dabei zu sein oder wollen wir es jetzt 2-3 Jahre noch über die Runden retten und dann sagen sich einige, dann sind wir sowieso nicht mehr verantwortlich, weil wir nicht mehr in der Regierung sind oder weil wir den Konzern nicht mehr führen. Aber ich möchte, dass meine Kinder, unsere aller Kinder, auch in Zukunft doch in einem starken Industrieland, in einem starken Autoland arbeiten. Und deswegen gilt es jetzt, uns das wieder aufzuholen, was wir leider ein bisschen vertrödelt haben über die letzten Jahre. Und ich sage mal so, diese Strafzahlungsgeschichte, das ist ja keine Strafzahlung, sondern macht deutlich, jeder kann noch weiter einen Verbrennungsmotor bauen. Dafür hat er im Zweifel 10 Jahre Zeit. Aber die Frage ist, ob dann andere an ihnen vorbeiziehen. Und wenn wir den deutschen Automobilkonzern nicht zutrauen, innerhalb der nächsten 10 Jahre wieder ganz an die Spitze zu kommen. Ehrlichkeitshalber ist das nicht mein Anspruch von Wirtschaftspolitik, zu sagen, unsere deutschen Hersteller sind so viel schlechter als Tesla oder irgendwelche chinesischen Hersteller.
Viele Fragen von Leserinnen und Lesern kommen auch ganz konkret zum Beispiel zum Wohnungsbau. Auch so ein Thema, das jetzt im Augenblick gar nicht so heiß diskutiert wird, aber die Menschen finden kaum mehr bezahlbaren Wohnraum. Es wird auch nicht gebaut, obwohl die aktuelle Regierung ja 400.000 versprochen hatte, 400.000 Wohnungen. Und wenn ich mir mal anschaue, dass innerhalb der letzten Jahre die Bauvorschriften von 5.000 auf 20.000 sich vervierfacht haben, davon sind 4.000 DIN-Normen, dann zeigt das doch alles, warum hat man da nicht dagegen gesteuert, auch in den letzten Jahren. Menschen fordern immer mehr Bürokratieabbau, sonst kommt ja der Wohnungsbau, sagen auch alle Firmen hier, nicht mehr auf die Beine.
Natürlich müssen wir immer wieder überprüfen, welche Regelungen Sinn machen. Aber ich bin keine derjenigen, die immer sagt, alles weg und dann hat man das Desaster, weil man nicht dreimal drüber nachgedacht hat. Ich meine, ganz viel ist Brandschutz. Wer möchte in einem Haus leben, wo der Brandschutz nicht gesichert worden ist? Ganz viel ist Arbeitsschutz, auch von denjenigen, die Dinge bauen. Treppen zum Beispiel, das sind DIN-Normen. Wenn die Treppenstufen zu kurz sind, ja, dann gibt es Stürze und anderes. Das klingt jetzt klein, aber ganz viel ist Sicherheit für die Menschen. Aber wir haben gesagt, gerade in der digitalisierten Welt, was brauchen wir da noch? Vor allem dieser ganze Papierkram, das ist wirklich absurd in Deutschland, hängt auch damit zusammen, dass die Union diese Digitalisierung so verbummelt hat. Deswegen hat Robert Habeck für die Bereiche, wo er zuständig ist, Praxischecks eingeführt und sich zusammengesetzt mit den unterschiedlichen Unternehmen aus den Branchen, um zu schauen, okay, was kann wirklich weg und was würde aber wieder andere Probleme nach sich ziehen. Und ich sag mal so an der Stelle, weswegen wir auch immer so ehrlich sind, auch wenn manche dann immer sagen, oder Überbringer der Nachrichten, das ist derjenige, den man zuerst kritisiert und es dann doch 2 Jahre später genauso machen. Wir waren kein Fan davon, dass man ein Bauministerium auf den Weg bringt. Das brauchte die SPD, weil sie symbolisch gesagt hat, jetzt aber bauen. Das Bauministerium war dann 2 Jahre damit beschäftigt, erstmal Gebäude für sich selbst zu finden, weil das Innenministerium gar nicht da war. Hätten wir diese Zeit nicht vertrödelt, sondern hätte sich dann die Ministerin sofort dran machen können, die Wohnung auch wirklich zu bauen, wären wir schon mal 2 Jahre schneller gewesen. Zugleich kommt natürlich auch wieder dazu die Auswirkungen des russischen Angriffskrieges mit Blick auf Materialien, die gefehlt haben. Aber deswegen war für uns zum Beispiel auch so wichtig, gerade in Ballungsräumen, wo wir neue Gebäude brauchen, gerade auch mit Blick auf zum Beispiel, wenn viele Geflüchtete gekommen sind, auf modulares Bauen zu setzen, auf standardisiertes Bauen zu setzen und eben nicht dann immer den Goldstandard zu haben. Vielleicht ein kleiner Bogen. Das Problem war auch bei der Bundeswehr so. Ja, wir haben sehr viel Geld ausgegeben, weil wir alles immer selber entwickeln wollten, anstatt von der Stange zu kaufen. Das heißt, es sind unterschiedliche Facetten und Bereiche. Und Sie haben die Mieten angesprochen. Ich weiß es selber in Potsdam, wo ich lebe als Mieterin. Ja, das geht maximal durch die Decke. Familien können sich gar keine Wohnungen mehr leisten. Deswegen brauchen wir die Mietpreisbremse. Die muss modernisiert und reformiert werden. Sie darf nicht auslaufen und auch das kann man wählen bei dieser Bundestagswahl. Die FDP hat das in der Ampel leider blockiert, sodass das jetzt am Ende etwas eng geworden ist.
Wie sehr schmerzt es Sie eigentlich als Grünen-Politikerin, dass in diesem Wahlkampf, wir haben es auch gestern bei dem großen Fernsehabend wieder erlebt, Klimafragen gar keine Rolle spielen?
Das schmerzt mich vor allen Dingen als Sicherheitsministerin, als Außenministerin, weil wir damit dann den Anschluss auf der Welt verlieren, wenn wir nicht nur im Automobilbereich, sondern in allen anderen Bereichen weiterhin den Anspruch haben, Europa zum ersten klimaneutralen Kontinent zu machen. Die Welt wird spätestens 2050 in den unterschiedlichen Wirtschaftsbereichen klimaneutral sein. Ich habe die Klimaaußenpolitik ja ins Auswärtige Amt geholt, weil für viele Staaten auf der Welt das Hauptsicherheits- und Wirtschaftsthema ist. Und habe daher selber persönlich vor 2 Jahren in Dubai, also einem Golfstaat mit sehr viel fossiler Energie, verhandelt einen Klimabeschluss, wo selbst die Golfstaaten gesagt haben, das Ende des fossilen Zeitalters ist eingeläutet. Natürlich wollen die noch maximal Gewinne machen. Wir sagen ja in den Bereichen, wo wir noch keine Alternative zu 100% haben, okay, das müssen wir auch weiter fossil betreiben. Aber wenn selbst fossile Staaten sagen, wir brauchen das zweite Standbein, weil das wird zukünftig darüber entscheiden, wo die Investitionen stattfinden, dann sollten wir doch als großer Industriestandort den Anspruch haben, Made in Germany wird in Zukunft sein, Made klimaneutral.
War es vielleicht aber auch dem geschuldet, dass man die Menschen ein bisschen in dem Prozess überfordert hat und deswegen diese Themen im Augenblick gar nicht so ja, en vogue sind. Also nicht nur Stichwort Heizungsgesetz, sondern dass eben sehr vieles auf die Menschen eingeprasselt ist in Sachen Klima und sie sich deswegen ein bisschen von den Zielen verabschiedet haben.
Das liegt nicht an den falschen Menschen in Deutschland. Wir haben großartige 84 Millionen Bürgerinnen und Bürger, sondern es liegt an einer Politik, die manche rückabwickeln wollen. Und auch darüber können Bürgerinnen und Bürger jetzt ihre Wahlentscheidung treffen, ob man den Industriestandort Deutschland halten möchte oder ob man es nicht halten möchte. Klimaschutz heißt nicht, sich in das private Leben von Familien, von Rentnern einzumischen, was die morgens trinken, wie die zur Arbeit kommen oder wie sie sich sonst bewegen. Sondern Klimapolitik bedeutet, als Regierung vorausschauend die richtigen Entscheidungen und Leitplanken zu setzen, dass die Industrie eine Planungssicherheit und Verlässlichkeit hat. Und deswegen warne ich auch so davor, jetzt eine Rolle rückwärts zu machen. Nochmal, also Stahlhersteller, ThyssenKrupp, ArcelorMittal, Salzgitterstahl, ist jetzt sicher nicht so, dass alle von den CEOs grün wählen. Aber all diese Konzerne sagen, wenn wir jetzt eine Rolle rückwärts hier machen bei der grünen Transformation in der Industrie, dann können wir gleich den Chinesen den ganzen Weltmarkt schenken. Und genau das möchte ich verhindern. Und ein zweiter Satz vielleicht nochmal, weil wir ja gerade auch hier in Süddeutschland die letzten großen Klimaereignisse hatten mit Todesopfern, mit Menschen, die alles verloren haben, ihre Häuser verloren haben. Ich habe gerade als Auswärtiges Amt einen Bericht gemeinsam mit dem BND, also unserem Nachrichten- und Sicherheitsdienst, herausgegeben, wo der BND sagt, eine der größten Gefahren für unsere Sicherheit weltweit ist die Klimakrise. Weil wenn wir jetzt ungesteuert weiter so hineingehen, haben wir nicht noch mehr Überschwemmungen hier bei uns in Deutschland. Gewisse Regionen der Welt werden einfach unbewohnbar sein. Ich war in Niger bei 52 Grad. Da habe ich mich schon gefragt, wie Leute dort überhaupt leben können. Aber das wird dann keine Ausnahme mehr sein. Das heißt, es wird Konflikte um Ressourcen, Wasser, Lebensmittel, einfach Boden, der nicht vertrocknet ist, geben, mit wahnsinnigen Fluchtbewegungen auch für uns. Und das passiert noch nicht heute. Aber wer Verantwortung übernehmen will, auch für die nächsten 50 Jahre, wo ich hoffe, dass ich und viele andere noch leben, aber erst recht Generationen nach uns, der muss jetzt Klimapolitik als Sicherheitspolitik und als Wirtschaftspolitik verstehen.
Wir sind schon auf der Zielgeraden, unsere 30 Minuten. Wir haben noch eine ganz kurze Schlussrunde.
Können wir noch was zu Familien und Kindern sagen? Oh. Darf ich einen Satz noch anfügen? Weil all das, was ich gesagt habe zur Wirtschaftspolitik, wenn wir hier keine Fachkräfte haben und wir können ja nicht die ganze Welt nach Deutschland bringen, sondern wenn wir nicht endlich mehr in unsere Kinder investieren und deutlich machen, ein familienfreundliches Deutschland, auch das braucht es für die Zukunft. Gute Kitas und Schulen. Jetzt verlässt jeder 13. die Schule ohne Schulabschluss. Das können wir uns einfach nicht weiter leisten. Deswegen ist die Frage von Bildungspolitik auch in Bundesverantwortung eine der wichtigen, wofür wir ebenso antreten.
Sind Sie eigentlich froh, dass Friedrich Merz gestern Abend die Tür für die Grünen in einer neuen Koalition so ein Spalt weit wieder aufgemacht hat, nachdem Markus Söder sie Ihnen ja vor der Nase zugehauen hatte?
Also ich kenne Wahlkampf auch aus eigener Erfahrung. Ja, da poltert man manchmal, aber tut unserem Land wahnsinnig gut, weil die letzten 3, 4, 5 Wochen waren emotional aus meiner Sicht für alle herausfordernd. Man erlebt furchtbare Anschläge. Dann erlebt man einen deutschen Bundestag, wo zum ersten Mal mit Rechtsextremen die Konservativen abstimmen. Dann fragen die Menschen, sagt man, könnt ihr als Demokrat nicht noch vernünftig reagieren und miteinander regieren? Ich glaube, da hat dieses Wochenende der Münchner Sicherheitskonferenz vielleicht auch allen noch mal gut getan, darauf zu fokussieren, was ist das Allerwichtigste, und das ist der Schutz unserer liberalen Demokratie. Und da müssen Demokraten, demokratische Parteien zwischen Grünen, CDU und SPD zusammenstehen, damit wir nicht den Extremisten die Zukunft unseres Landes überlassen. Und das ist ein gutes Zeichen von den letzten Tagen.
Schlussrunde, ja oder nein? Gibt es wirklich nur ein Ja oder Nein, damit wir auch noch ein paar andere Themen kurz ansprechen? Solidaritätszuschlag abschaffen?
Auf jeden Fall haben wir schon die kleinsten Einkommen entlastet. Wenn es keine Alternative gibt, wie die Spitzenverdiener zu unserer Solidarität beitragen, dann ist das nicht der richtige Weg.
Wehrpflicht wieder einführen?
Auch da sind wir einen Schritt vorangegangen. Leider hat der Bundeskanzler seinen eigenen Verteidigungsminister ausgebremst. Mit einem sozialen Ja gekoppelt halte ich das sicherheitspolitisch für den richtigen Schritt, aber als Anreizsystem und nicht als Verpflichtungssystem für junge Leute, die schon unter der Corona-Krise allein so gelitten haben.
Den Satz, wenn Männer nicht mehr weiter wissen, werfen sie mit dem Wort Lüge um sich, würde ich nochmal sagen.
Da würde ich noch ein Manche mit einfügen, aber mein Blick hat, glaube ich, gezeigt, wen ich in diesem Moment gemeint habe und wen ich auch von den männlichen Kollegen an dieser Stelle nicht gemeint habe.
4-Tage-Woche bei vollem Lohnausgleich?
Nein.
Handyverbot in Grundschulen?
Im Unterricht halte ich Handys für Grundschüler für falsch.
Und welche Frage hätte ich heute noch gerne beantwortet?
Die zur Gleichberechtigung von Männern und Frauen, weil wir können nur ein modernes und freies Land sein, wenn auch in Deutschland endlich Männer und Frauen, und das heißt also die Hälfte der Bevölkerung, die gleichen Rechte, die gleiche Repräsentanz und gleichen Ressourcen haben. Eigentlich eine Selbstverständlichkeit.
Herzlichen Dank, Annalena Baerbock, dass Sie sich die Zeit genommen haben und zu allen Themen, die wir ansprechen konnten, in 30 Minuten Rede und Antwort gestanden sind. Dankeschön.
Herzlichen Dank, hat viel Spaß gemacht. Dankeschön.
Danke Ihnen fürs Zuschauen bei unserem Wahlcheck-Spezial bei Ohne Ausrede. Und wir hatten ja Friedrich Merz da und wir hatten Christian Lindner und Sarah Wagenknecht. Die SPD konnte keinen Spitzenpolitiker trotz mehrfacher Anfrage senden. Sie hatten heute zeitgleich ein Angebot gemacht, aber da war Frau Baerbock als Erste dran. Und deswegen endet es auch unsere Wahlcheck-Serie mit unserer Außenministerin. Bleiben Sie weiterhin gut informiert mit unserem Newsletter. Bleiben Sie auf dem Laufenden und die nächste Folge von Ohne Ausrede, die wird dann mal wieder ganz unpolitisch sein. Bis dahin, alles Gute.